Pro und Konter, diese Woche mit Krawall und Rabatz im grossen Stil. Die Playoff-Finalserie hat angefangen zwischen Zug und Servett. Beim FC Basel mischt sich plötzlich alte Fehltransfer in die Zukunftsplanung des Clubs ein. Über Florence Schelling müssen wir kurz noch reden. Und in der NHL ist einer komplett ausgetickt. Wir haben auch hier dazu eine Meinung. Bis geht.
Pro und Konter. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
So, Dino Kessler, es ist die Mittag. Nachmittag, muss man mittlerweile schon fast sagen, wo wir hier aufnehmen. Wie geht's?
Mir geht's sehr gut, danke.
Das höre ich gerne.
Es ist ein angenehmes Wetter, nicht zu warm, wird wieder ein bisschen frisch. Tut mir nicht schlecht, dann freut man sich dann umso mehr auf das warme Wetter, wenn man dann in näher Zukunft auch wieder mal raus kann. Sofern man dann mal geimpft ist oder so.
Ja, du bist ja gleich auf der Liste, nicht?
Ja, ich glaube, ich könnte.
Also los!
Aber ich habe mich bis jetzt noch nicht richtig darum bemüht, muss ich sagen. Zuerst mal die Saison über die Runde bringen. Und die geht ja noch bis Mitte Juni.
Mindestens. Naja, also gut, unsere Eishockey-Saison geht bis, was? In der Schweiz bis nächste Woche irgendwann. Dann ist fertig. Lustig, bis am 14. muss man sowieso fertig sein, dann kommt noch die WM. Aber jetzt würde ich sagen, bleiben wir mal bei der Meisterschaft. Das erste Thema, das wir uns hier ausgesucht haben, der EV Zug, hat gestern zu oben, wir haben es gesagt, wir nehmen am 10. Mittag auf, hat gestern zu oben sein erstes Match gewonnen in dieser Finalserie gegen Servette Genf. Servette ist mein Meistertipp. Das passt mir sowieso nicht, was da passiert ist gestern. Ist jetzt das der Rest von der Serie, die wir da schon gesehen haben?
Nee, sich bezogen muss man sagen, leider nicht wahrscheinlich. Also in der bisherigen Serie hat Genf eigentlich in dem ersten Spiel auch relativ zurückhaltend gewirkt und hat dann noch reagiert. Da ist immer das Gefühl bei denen, die schauen mal, was die anderen machen und finden einen Weg, um das zu verhindern. Das war gegen Freiburg sehr deutlich so gewesen. Gegen die ZZ ein bisschen weniger, auch die Tatsache geschuldet war, dass es noch eine Best-of-Five-Serie ist, weil halt das erste Spiel schon eine andere Bedeutung hat als das erste Spiel in einer Best-of-Seven-Serie. Ist ja logisch, es ist ein Spiel weniger, wo man gewinnen muss, früher zur Sache gehen. Aber ich habe schon das Gefühl, dass Server noch etwas zu Dank hat, muss ich ehrlich sagen, weil ja, erstens mal Linus Omark hat nicht gespielt und Guillaume Asselin hat zwar einen wunderbaren Namen, aber eben die Chance, die er hatte, hat nicht verwertet. Es ist der Omark nicht unbedingt ein riesen Goalscorer, aber eben einer, der die Torproduktion anregt und ankurbelt. Also mit seinen Zuspielern ist er natürlich wahnsinnig unberechenbar und so einer fehlt tatsächlich, das ist ganz klar. Chance hat Servet genug gehabt, um das Goal zu schiessen. Da sind wir bei dem Mann, der die Frenz ausmacht, wenn immer er rum ist. Das ist Leo Giannoni, wenn er im Goal steht. Das ist einfach ein ausgezeichneter Goalie. Ja, der verhindert gewisse Dinge, die andere nicht verhindern können. Aber Chancen hat Servet gehabt. Das ist nicht so, dass sie überhaupt nicht vor das Goal gekommen sind. Zug hat das, wie zu erwarten war, viel besser gemacht als ZZ zum Beispiel. ZZ hatte ich das Gefühl, dass nach dem Sieg gegen Lausanne schon ein bisschen angeschossen war. Auch haben ein Haufen Leute gefehlt. Die haben dann schlussendlich die Intensität einfach nicht mehr hergebracht, die du brauchst, zum Servet im Zug zu halten. Und Zug hat es super gemacht. Also die Raumaufteilung und auch die Intensität in den richtigen Moment sind meistens zuerst an der Scheibe gewesen. Hat vor allem die Ost-West-Verschiebungen besser gelesen auch. Hast immer das Gefühl gehabt, wenn der Querpass kommt, ist immer ein Zug zuerst an der Scheibe gewesen. Und das Vorchecking. Und ich glaube, der Jan Kovar hat in der ersten Minute schon etwas gemacht, was Servet nicht erlebt hat bis in der Playoffs. Nämlich Henrik Dömernes mit Wucht in die Bande befördert. Und ich glaube, der war nachher ein bisschen angeschlagen gewesen. Es würde mich nicht erstaunen, wenn der ein bisschen Schädelbrummen gehabt hätte. Ich weiß nicht, mit dem der Fehlpass zu entschuldigen ist, aber ich muss schon sagen, so etwas habe ich von Henrik Dömernes bis jetzt in den Playoffs zumindest noch nicht gesehen.
Also du sprichst den Fehlpass vor dem ersten und einzigen Zuger Goal an, wo eigentlich ja sehr ein untypischer Fehlpass für einen Mann vom Tömernes im Kaliber, und mehr oder weniger unbedrängt den Böck, genau, den Banden nachher rausspielen, wo aber schon wieder der Herr Kovars wartet und dann in der Mitte den Hoffmann bedient.
Wahrscheinlich schon, ja, wie du sagst, völlig unbedrängt, das kennt man gar nicht. Also selbst unter Druck hat er immer eine Lösung parat, und im schlimmsten Fall greift er zur Notfallbogenlampe, oder? Das ist für ihn wirklich die Notlösung. Aber die brauchst du ab und zu. Aber der Pass, er schaut sogar noch her. Zuerst, dann schaut er nur noch auf die Scheibe. Das spricht eigentlich auch nicht für Henrik Dömernes in hundertprozentiger Verfassung. Die Scheibe auf die Bande, das ist ein Anfängerfehler. Nicht schauen, die Bande noch raus und dann bringst du sie nicht weg.
Das deutet auf so ein bisschen Stress. Es ist so ein Stresssymptom eigentlich. Ja. Oder? Das ist der Fehler, den du machst, wenn du dich unter Druck fühlst, ob jetzt zu Recht oder nicht. Und dann einfach ja, versuchst, es einfacher zu machen, was dann in dem Fall offensichtlich nicht das Richtige ist. Könnte auch dafür sprechen, dass man auf Seite von Servet jetzt den Druck plötzlich doch auch ein bisschen gespürt. Also man ist, was war man nach der Quali? Sechst, stimmt das?
Ja.
Ja. Und hat, also, ist eine Mannschaft, wo mir ein durchaus sympathischer Hockey-Autor schon im November, glaube ich, geschrieben hat, Servet im Finale, wüsste zwar nicht wieso, aber man hat jetzt nicht die ganz grossen Erwartungen gehabt, wo man damit konfrontiert war vor diesen Playoffs, weil man eben die Saison in der zweiten Hälfte von der Top 8 abgeschlossen hat, ist jetzt aber relativ souverän durchgelaufen und jetzt hat es schon geheissen, da und dort, ja, das Servet, das sind die, die zu können Probleme machen. Vielleicht hängt das auch ein bisschen mit dem zusammen, wenn man jetzt mal den Brummschädel, den können wir nicht belegen, oder? Weiss nicht. Vielleicht ist das noch eine Erklärung. Ich glaube, also es wird sehr spannend sein, wie es jetzt morgen weitergeht, am Mittwoch, wenn Spiel 2 ist, ob sich das leid auf Seiten von Servet, ob man da jetzt auch irgendwie einen Fuss in die Serie überkommt. Man hat nachher ja die Chance gehabt. Also es ist ja nicht so, dass man völlig überfahren worden wäre. Ich glaube, Zug war der richtige Sieger gewesen. Ja, und beim Hermann Zato, der das eine Goal einsteckt, das ist jetzt nicht der richtige Goalie-Fehler, es ist ein bisschen dumm gelaufen für ihn, aber irgendwo habe ich das Gefühl, der Goalie auf der anderen Seite hätte den wahrscheinlich gehabt. Und ein Goalie, der dich zum Meister machen kann, ja, das ist dann vielleicht der Unterschied, dass der dann eben nicht reinrutscht. Obwohl er sonst eigentlich ja einen vernünftigen Match gemacht hat. Ich glaube trotzdem eigentlich, dass Servet hat noch das eine oder andere im Tank, jetzt auch über den Omar Kruse, wobei es wäre eigentlich, also ich finde es jetzt schon schade, wenn der Herr Assel nicht dabei ist. Das Interview gehört mit einem nach dem Match in dem grossartigen franco-kanadischen Französisch, wo es überrascht mich jedes Mal wieder aufs Neue, wie glücklich es mich das macht, denen zuzulassen. Es klingt einfach lustig und herzig und irgendwie, ja, nein, grosses Kino. Also,
das hat etwas.
Das wird schade sein. Das wird schade sein, wenn er nicht mehr, wenn wir das nicht mehr können haben, aber sportlich betrachtet, logischerweise, ist es, gibt's nicht wirklich eine Diskussion, ob man Linus Omark oder die Guillaume Asselin, Lotto spielen. Und dort, ja, ich glaube, Zug ist noch lange nicht über den Berg. Das kann ich mir nicht vorstellen. Dass da von Seiten von Servet nicht auch noch die ein oder andere Idee kommt.
Ja, Idee hoffe ich auch, ja. Dass es spannend ist. Ich erwarte eigentlich schon, dass das Spiel, oder dass die Serie 1-1 steht. Am späteren Mittwochabend. Das Spiel fährt ja am 7. Ich weiß gar nicht, warum das Spiel am 7. anfängt.
Das habe ich mich auch gefragt.
Champions League auf SRF wahrscheinlich oder irgendwie so. Ist schon gleich. Auf jeden Fall nehmen wir gerne eine Stunde früher. Eben, vielleicht muss man irgendwann einmal Brechstangen auspacken. Ich weiß es nicht. Haben es bis jetzt nicht gemacht. Ist eigentlich auch nicht mehr der Stil. Unter dem Emo, es ist gar nicht mehr der Stil im modernen Hockey, weil haben die ganzen Mätzli und du hast früher noch versteckte Foul machen mit, wie hast du 10 Kameras, alles wird gesehen, sofort mitteilt, sie wissen alles. Bringt auch nichts, wenn man da gemerkt, man sieht viel weniger Scharmützel der Notenbrüche. Ich weiß nicht, ob das auch eine Tendenz ist, die man bei uns auch aufnimmt, oder ob das der Tatsache geschuldet ist, dass einfach keine Zuschauer rum sind, wo dann nicht als Resonanzkörper funktionieren. Wenn die Aggressionen aufkommen, im Normalfall stehen alle im Stadion und transportieren das wieder zurück auf die Spieler. Das nimmst du gerne auf und dann hast du einfach die Stimmung und die hast du jetzt nicht. Und da muss man gar nicht einmal jemandem die Schuld geben. Es ist jetzt einfach der Pandemie geschuldet. Aber es ist irgendwo durch ein Verhalten, ist ja auch erklärbar. Und das kommt wahrscheinlich einfach nicht zu gut mit der Spielweise, die sie normalerweise hätten. Ob sie das wirklich nicht mehr haben, weil sie einen anderen Trainer haben, weiß ich nicht. Das ist schwierig zu definieren. Aber irgendwo durch brauchst du dann vielleicht gleich noch, wenn du Zug willst, aus der Reserve locken, ein anderes Stilmittel noch, wenn dann gar nichts mehr geht, Spieler ist. Aber ich würde sagen, warten wir mal, wie sich das auswirkt, wenn der Omar zurück ist und wie sie im Heimspiel auftreten können.
Ja, ich glaube auch. Also, spielerisch, finde ich, ist ja dann doch auch das eine oder andere da gewesen gestern. Man hat Also eine Zentertiefe zum Beispiel, also wo ich finde, gibt es in der National League nichts, was so gut ist, mit den zwei Nordamerikanern, Winnick und Fair, und mit dem Herr Richard, wo ich einfach wirklich gerne zuschaue. Gestern hat er, das war glaube ich schon 6 gegen 5 kurz vor Schluss gewesen, irgendwie der Fair noch am entfernten Posten, Pfosten gefunden, so rum, mit einem Pass, wo, also ja, ich finde, das können dann nicht so furchtbar viel mit Schweizer Pass. Die, also du hast dort 3 Linien, die tatsächlich mindestens auf der Zentrumposition zum Besten gehören in der Schweiz. Ich glaube, man muss gar nicht so verzweifelt, also doch, ich finde, es ist immer verzweifelt, wenn man dann eben anfängt, ultraphysisch zu werden und nach dem Schiri-Pfiff noch zu lecken und irgendwie für Nachschlag zu kommen. Ich finde, das hat häufiger so etwas, ja, ist ein bisschen die Frage, was wirklich der Effekt ist davon. Ich glaube, das hat die gar nicht nötig. Die können die zermalmen mit ihrem wuchtigen Spiel, ohne dass nachher eben noch müssen furchtbar viel Füße fliegen, obwohl das eine oder andere Mal dann wahrscheinlich gleich noch etwas passiert. Hat ja Zug abgesehen davon auch ein paar von denen, die das schon noch gerne machen.
Ja, ich glaube, das gehört ein bisschen zum Spiel, solange es immer gewisser Rahmen bleibt. Ich glaube, das, was Lausanne gemacht hat, das will man nicht mehr sehen. Und da weiss man sein. Mittlerweile auch, dass es gar nichts bringt. Also, das befördert ja nicht gewisse Energiereserven dafür, sondern du verlierst Energie, weil auch permanent auf der Strafbank sitzt. Das andere physische Spiel äußert sich ja mehr in intensiven Zweikämpfen und eben dem Gegner den Weg vor das Goal zu verbauen oder selber vor das Goal zu gelangen. Ich glaube, Zug demonstriert das ziemlich eindrücklich. Aber mit dem Vorchecking, was es zeigt im ersten Spiel, eben die Räume eng machen, das ist bedingt eine wahnsinnige Laufbereitschaft und auch eine wirklich gute Strategie, dass der Hinterletzte weiss, wenn er wo muss angreifen und wo nicht. Da siehst du eben auch, dass es funktioniert bei denen, dass dann wirklich der Gegner muss die Scheiben aus dem Drittel rausschiessen und dann hast du so weit, wie du haben willst. Das zu verhindern von einem geordneten Aufbau ist heutzutage wie im Fußball, dass das früher gegen Pressing, dass der Gegner gar nicht geordnet kann, irgendwie sich vom Druck befreien. Und das hat Zug besser gemacht im ersten Spiel als Genf. Das hat man auch gesehen noch an anderen Situationen, wo der Henrik Dömernes dann allerdings schon im Angriffsdrittel einen blinden Backhand-Pass gespielt hat, wo am Schluss der Janik Zehnder allein aufs Goal gefahren ist. Auch so etwas, was man vom Dömernes nicht gesehen hat, das macht er unter Druck. Jetzt plötzlich, früher, also im Verlauf dieser Saison, kaum etwas in die Richtung gesehen von ihm oder von dieser Mannschaft. Also es zeigt schon, dass die Rüstung schon gewisse Risse gekriegt hat bei deinem Meisterschaftsfavorit aus Genf.
Schreib die armen Genfer nicht zu früh ab. Ich würde mal sagen, nein, keine Ahnung, ich weiss es nicht. Es ist sehr schwierig, ne, aufgrund von einem Match, sich da jetzt allzu weit aus dem Fenster zu lehnen. Aber ich glaube also an meine Genfer. Sagen wir, also über 5 Spiele gehen wir sowieso. Und wie wir wissen, ist dann im fünften Match dann viel möglich, um noch eine Binsenweisheit rauszuholen. Also ich bleibe optimistisch, dass meine Genfer, wie du so schön sagst, da noch etwas reissen.
Es klingt so, als ob du jetzt eine Überleitung machen zum
Thema. Ich versuche es. Willst du sagen, was es ist?
Ja gut, wer im Hockeymeister wird, wissen wir noch nicht. Wer im Fußballmeister wird, das wissen wir schon mit Sicherheit. Das ist nämlich IB, die sind schon Meister. Und wer auch nicht Meister wird, das ist der FC Basel.
Auch das stimmt.
Und beim FC Basel melden sich immer mehr Leute zu Wort, was zu tun ist und was nicht zu tun ist und was gut ist und was nicht zu tun ist. Sehe ich das richtig?
Du siehst das völlig richtig. Eigentlich ist ja alles gesagt, einfach noch nicht von allen. Genau. Jetzt hat sich auch Zdravko Kuzmanovic gesagt, der bei unseren Kollegen von Tele Basel auftreten ist. Also ich hatte da interviewen. Marco Kuzmanovic, wir erinnern uns, das ist, ich glaube, 5 Jahre zuletzt beim FC Basel gewesen. Hat dort so einen Heimkehrervertrag unterschrieben. Ist eigentlich als grosses Missverständnis in die Geschichte eingegangen. Sie sind in seinem zweiten Basel-Aufenthalt. Ist noch einer von den, ich glaube, man darf es so sagen, Fehltransfers von der Ära Häusler-Heitz gsi. Mehr ausgelehnt und verletzt gsi, als dass er wirklich für Basel gespielt hat. Und, Zdravko Kuzmanovic hat jetzt sich also auch bemüßigend gefühlt, über den FCB und die aktuelle Situation zu reden. Hat unter anderem gesagt, messerscharf analysiert, dass wenn hunderte von Fans ihr Billett abgeben, dass man dann natürlich etwas falsch gemacht hätte. Das denke ich, dem hat niemand etwas entgegenzusetzen. Was ich interessant fand, ist eigentlich, was er zum Valentin Stocker und zum Carly Odermatt gesagt hat. Also, die öffentliche Demütigung vom Stocker durch die Äußerungen vom Odermatt, das kritisiert er relativ hart. Das finde ich, da hat er tatsächlich sogar etwas beizutragen, als jemand, der ja jahrzehntelang in einer Profifußballkabine ein- und ausgegangen ist. Stocker kennt offensichtlich als Teamkollege und ja, also ein bisschen die Hand ins Feuer hat für ihn. Aber es ist schon lustig, oder? Also als grosser FC Basel mittlerweile, ja, darf sogar mehr. Jeder darf etwas sagen.
Ja, das zeigt
oder ein bisschen, so stolz Club.
Zeigt ein bisschen auf, wie weit dass man schon vorgeschritten ist in dieser Krise. Wenn wirklich auch noch, ich habe nichts gegen den Kuzmanovic, aber wenn immer weitere Kreise bemüht werden, zum einen ihre Meinung sagen und auch noch ihren Senf dazugeben, fällt es einfach nur noch Scott, wie heisst es, Scott Chipperfield.
Scott Chipperfield.
Den würde ich gerne noch hören. Scott Chipperfield. Den würde ich gerne noch den Jeff Baldermia hören. Aber das ist der, nein, das ist kein Spieler.
Nein, der fragt. Das ist
der fragt, gut. Aber immerhin. Genau. Man kann es eigentlich kaum noch erwarten, dass da eine Lösung kommt und man den FC Basel wieder allein aufgrund von seinen sportlichen Leistungen kann beurteilen. Das ganze Theater und ich glaube, das geht den Leuten ziemlich auf die Nerven. Es zeigt sich aber, dass bald einmal eine Lösung getroffen werden sollte. Die Herren Burgener und Degen treffen sich, glaube ich, bald einmal vor Gericht.
In einer Woche. Auf den Mai ist der Termin angesetzt.
Die Frage von der Justiz malen nicht sehr schnell bei uns in der Schweiz. Da gibt es andere Länder, die schon längstens wahrscheinlich einen Entscheid getroffen
werden. Dann wäre längstens schon jemand um die Hände abgehackt worden.
Gut, das wollen wir nicht hören.
Nein, das wollen wir eigentlich nicht.
Das würde bedingen, dass etwas gestohlen worden ist, wenn die Hand abgehackt wird. Oder
in gewissen Ländern. So weit habe ich nicht überlegt.
Vielleicht ändert die Zunge. Das gibt es ja. Ja,
fair, da wäre grundsätzlich müsste man, ja, da wäre man, würde wahrscheinlich manche Zunge beschädigen.
Ja, aber das ist
wenn natürlich auch überlegt, wer da alles mit gespaltener Zunge schon geredet hat in dieser Thematik.
Das wäre ein salomonisches Urteil, in dem Fall in gewissen Ländern, beiden Zungen ab.
Das ist nicht gut.
Nein, ist nicht gut. Das ist unschöne Vorstellung. Ja. Aber tatsächlich sieht man eine Lösung herbei und das unsägliche Theater, wo man sagen muss, wo es nur um persönliche Machtansprüche geht, um den Club nämlich gar nicht mehr. Auch da wieder die Protest von den Fans hat es gezeigt. Stimmt einfach zu viel nicht. Darum aufhören. Gewisse Punkte, die er anspricht, Herr Kuzmanovic, hat natürlich recht, wie du sagst, ist logisch. Der Umgang mit gewissen Personen. Aber das zeigt doch auch, wie verzweifelt dass man ist, dass man sich dann zerfleischt am Schluss. Da werden noch Leute irgendwie in die Scharmützel verwickelt, die nur am Rand mit dem etwas zu tun haben, nur weil sie einfach zum Club gehören. Jeder muss Farbe bekennen am Schluss. Es gibt gar fast keine Grauzone mehr. Also muss jeder sagen, entweder für den oder für den. Und dann bist du abgestempelt oder bist du
Held. Das glaube ich aber nicht, tatsächlich. Eigentlich ist der Herr Kuzmanovic, finde ich, ein gutes Beispiel. Also, er redet ja dann später auch über David Degen, wo er sagt, wenn der an die Macht kommt im FC Basel, dann wenn es jetzt verkürzt wieder geht, dann kommt das Chaos.
Dann haben wir wieder Erfahrungen. Was haben wir denn jetzt
schon? Ergebnis zum Chaos. Das ist eine sehr berechtigte Frage. Noch mehr Chaos. Dann haben wir wieder Erfahrungen und Fähigkeit zu einem Verein führen. So würde ich den Kuzmanovic in Bezug auf David Degen zitieren. Und ich glaube tatsächlich, dass es relativ vielen im FCB zugewandten Leuten gar nicht unähnlich geht. Also, dass man offensichtlich keine Freude hat an dem, was Herr Burgener mit dem Club gemacht hat. Das haben wir zur Genüge schon besprochen da. Aber dass man auch dem Degen, jetzt nicht, also uneingeschränktes Vertrauen bringt man ihm sowieso nicht entgegen. Geschweige denn irgendwie jetzt da grosse Euphorie. Man will einfach den einen los haben. Der andere ist der einzige Weg, wie es geht. Und man hat die Hoffnung, dass es nachher irgendwo Transformation gibt. An einen Ort, wo man breiter, also das ist das, wenn Basel so umgeboten wird, oder? Wo man den FCB nachher regional wieder breit kann abstützen kann. Und David Degen hat auch signalisiert, dass er grundsätzlich für das offen wäre. Was sicher strategisch kein schlechter Schachzug war, rein wenn es jetzt so um die öffentliche Meinung geht. Aber von dem her finde ich, wenn man sich das so überlegt, der Kuzmanovic eigentlich noch spannender, Auskunftspartner, weil, glaube, bewusst oder nicht, in Wort fasst, was sehr vielen Leuten durch den Kopf geht, die es eigentlich mit dem FCB gut meinen.
Ja, aber schlussendlich schlägt er sich gleich auf eine Seite mit seiner Äußerung, dass mit dem David Degen, dass es nicht besser wird, mindestens einmal. Also, dass das Chaos einzieht, das schon da ist. Also verändert sich nichts zum Besseren. Dann muss er sich ja einigermaßen auf die Seite vom Verborgenen schlagen. Gut, ich glaube, wir haben noch ein anderes Thema, das viel, viel spannender ist zum Diskutieren für uns, weil wir wahnsinnig viel Fantasie haben und beide begeistert am Baseball gegenüberstehen. Oder nicht?
Du hast vorhin, oder wenn erst gestern, hast einen Input gehabt eigentlich für den Podcast. Sonst haben wir ein weißes Blatt gehabt. Du wolltest über den besten Baseballfilm in der Geschichte diskutieren. Fast hätte ich gesagt, aller Zeiten. Aber dann hättest du mir wahrscheinlich die Zunge oder die Hand abgehackt. Oder beides gleichzeitig. Was irgendwie schade wäre. Vor allem, wenn man ein Audioformat zusammen bespielen will. Baseballfilm. Eigentlich ein lässiges Genre, ein breites Genre. Und ich glaube, alle unsere Hörer, nein, nicht alle, aber sehr viele von denen kennen sicher zwei davon. Major League ist der eine, hat auf Deutsch die Indianer von Cleveland geheissen, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Und der andere, A League of Their Own, mit dem Tom Hanks und der Madonna of all people.
Ich weiß nicht, ob sie den kennen. Major League, also die Indianer von Cleveland, sicher. Vielleicht kennen sie sogar eher Moneyball mit dem Brad Pitt, der irgendwie flochten ist mit den modernen Statistiken, die es im Sport jetzt überall gibt. Das war ein bisschen der Ursprung von dem. A League of Their Own, es ist ein bisschen ein Nischenprodukt, habe ich das Gefühl, obwohl der Tom Hanks mitspielt. Also schon ein Kollege von mir, der sich, ja gut, wahrscheinlich auch nicht sehr für Baseball interessiert, muss ich sagen. Keine Ahnung, ob es den Film überhaupt gibt.
Ich habe das Gefühl, das war so ein Sat.1-Tourläufer früher. Also so vor 15, 20 Jahren. Ist der einmal im Jahr irgendwo am Sonntagabend, am 4. ab 8. gekommen. Irgend so habe ich da eine Erinnerung. Und wenn er damals auf Sat.1 gelaufen ist, dann hat er den halben deutschsprachigen Raum irgendeinmal gesehen. Ist auch ein guter Film, muss man abgesehen davon sagen.
Ist halt eine Komödie und ich glaube, dass mit dem verwünscht man bei uns auf dem alten Kontinent weniger Baseball begeisterte Leute schon noch. Und mit dem Tom Hanks sowieso, wo der versoffen ehemalige Baseballstar Jimmy Dugan spielt, der glaube ich einen Pinkel-Rekord aufstellt. Das ist ein bisschen eine Einstiegsszene.
Ein bisschen unangenehm, ja.
Ja gut, das müssen wir jetzt einfach so sagen, wie es ist. Es ist nicht so schlimm. Ja. Also Pinkeln ist eine normale menschliche Funktion.
Ist das eine natürliche...
Pinkeln ist eine aber natürliche Funktion.
Aber die Szene ist gleich ein bisschen unangenehm.
Ja gut, also das wird natürlich illustriert damit, dass er versoffen ist total. Dass er irgendwie 7 Sekunden pinkelt und Madonna stoppt dann die Zeit und vermeldet eine neue Weltrekord. Und ich glaube, das, wie sich der Jimmy Dugan dann im Verlauf des Films vom Alkoholiker zum nüchternen, guten Baseballmanager wandelt, das macht es ein bisschen aus. Und natürlich die Geschichte von Frau Baseball, um die geht es nämlich, die All-American League, Women's League, die es gegeben hat während dem Zweiten Weltkrieg, wo junge Frauen rekrutiert worden sind und nachher quasi die Unterhaltung übernommen haben, die die Männer nicht mehr können machen. Wunderbares Thema, wunderbarer Film mit einem Haufen Stars dabei, wo ich sagen muss, es zeigt schon ein Stück weit die Romantik und die Bedeutung, die das Baseball in der amerikanischen Gesellschaft hat zu dieser Zeit auch. Das hast du auch den Ausdruck. Ich meine, der Alltag war gespickt mit Ausdrücken, die im Baseball entlang waren. Oder Three Strikes oder was weiß, was die Lieder, die gesungen worden sind. Schon etwas anderes. Gibt es nicht mehr. Darum, für mich ist das eigentlich, ja, abgesehen von den technischen Sachen, die nicht so zum Geld kommen, fast das spannendste oder unterhaltsamste Baseballfilm.
Es ist sehr unterhaltsam. Also, lustig ist ja schon, das Genre, also ich glaube, was im Baseball zu gut kommt als Filmgenre, ist, dass es relativ einfach ist, die Spielszenen nachzustellen. Also logischerweise, du brauchst schon einen Schauspieler oder Doubles, die in der Lage sind, den Ball zu werfen und zu schlagen, dass es nicht völlig peinlich aussieht. Aber wenn man es jetzt vergleicht mit, was ist es, das Wunder von Bern zum Beispiel, wo der Sönke Wortmann versucht hat, den WM-Titel 54 von den Deutschen zu verfilmen, wo man im Nachhinein schon muss sagen, ja, der ein oder andere hüftstief Ungar auf dem Platz gehabt in diesem WM-Finale. Ja. Und auch Deutsch. ja, du hast durch das, dass die Sportart so starke Sequenzen unterteilt ist, das macht es wahrscheinlich einfach. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum als Boxfilme relativ gut funktionieren, aber das Fass machen wir jetzt nicht auf. Ich finde die Kevin Costner-Filme gar nicht schlecht. Ich habe die relativ spät entdeckt, wo sie schon relativ alt waren, was Field of Dreams und dann, was ist Bull Durham, hat es noch gegeben.
Fantastisch, ja. Bull Durham.
Gar nicht so schlecht. Am Schluss würde ich aber gleich wieder bei Moneyball landen. Ich glaube einfach, weil es der neueste ist von denen.
Vermutlich. Der Natural darf man nicht vergessen, ist mit dem Robert Redford, dem äußerst talentierten Werfer, glaube ich, gar nicht mehr sicher, oder Werfer und Schläger. Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich finde Major League, zum Beispiel die Indianer von Cleveland, das ist mir zu klamaukig.
Ultimativ klamaukig, aber ist als Kind geliebt.
Absolut, ja. Field of Dreams finde ich einfach wahnsinnig, die Vorstellung, dass jemand irgendwo auf dem Land draußen aus einem Maisfeld ein Baseballfeld macht und dann kommen die uralten Legenden, Shoeless Joe Jackson und so weiter und tauchen dann aus dem Maisfeld raus auf und finden da spielen. Das heisst immer, das ist der Catchphrase von dem Film, if you build it, they will come. Also unglaublich romantisch eigentlich der Film. Das schon mit dem Kevin Costner, genau.
Und das ist einer von den Costner-Filmen.
Der andere, das Bull Durham, heisst lustigerweise auf Deutsch Annis Männer, glaube ich. Und das ist wirklich? Susan Sarandon, die dort mitspielt, wo irgendwie so immer die jungen Typen, die in die Baseballmannschaft kommen und die Fittich nimmt, was immer mit dem auch gemeint ist. Und darum heisst der Film dann Annis Männer. Also vollkommen schräge Betitelung.
Das ist so der Klassiker von dieser 80er, 90er Jahre deutschsprachigen Titelung oder Untertitelung. Das ist noch schlimmer. Wenn der Film irgendeinen halbenglischen Titel hat, dann hat man ihm irgendeinen klamaukigen Untertitel gegeben. Ganz, ganz furchtbar. Ich glaube, es ist vorbei. Das hat man irgendwann hinter sich gelassen. Aber jetzt, apropos hinter sich gelassen, bevor die Leute unseren Podcast hinter sich lassen, müssen wir, glaube ich, noch zu etwas Aktuellem wechseln. Apropos Krawall und Rabatz, haben wir am Anfang versprochen, Fanprotest am Wochenende wieder in Manchester. Ein bisschen erstaunlich, dass nachdem die Superliga jetzt eigentlich Geschichte ist, doch noch weiter protestiert wird.
Erstaunlich und erfreulich irgendwie, ja, muss ich sagen, dass sich da so etwas regt und dass das auch wahrgenommen wird, dass man eben sieht, dass der Einfluss von denen, die ja, sie zahlen nicht mehr alles, das ist schon mal so gewesen, aber das ist Kundschaft. Und die hat man früher geschätzt. Mittlerweile sind irgendwelche Fernsehsender und was ich weiß für Gruppierungen die richtige, die wirkliche Kundschaft. Aber die Fans, die ins Stadion kommen sollten, dass die Meinung etwas zählt, ja, ein Stück weit schon. Dass es so weit geht, dass die sagen, um was es geht, das finde ich ehrlich gesagt falsch. Aber der Einfluss, der muss weiter zunehmen, weil die Clubsitzer gar nicht mehr auf die Idee kommen, sich mit dieser Fanbasis einzulassen. Ich glaube, das hat jetzt gezeigt, und das hat mir einigermaßen erstaunt, dass die Macht, vor allem im Fußball noch so gross ist, wo man sagen kann, ja gut, die Milliardenunternehmen, wie viel die brauchen die Zuschauer ja eigentlich gar nicht mehr. Das ist so pro forma noch da, dass man sich an die Leidenschaft und die Tradition klammern kann. Aber die Leute zeigen jetzt, dass es eben mehr ist als das. Und die Forderung, vor allem in der Premier League, wo amerikanische Milliardäre, die überhaupt keinen Bezug haben zu dem Sport zumindest, sich die Clubs als Vehikel leisten, um irgendwie Geld generieren, wie es die Glazers machen, die, glaube ich, 1,5 Milliarden Dollar aus dem Club gezogen haben seit 2006 oder weiß ich, wie lange die schon dort sind. Also, ich weiß auch nicht. Einerseits sind das ja Unternehmen, die in der Wirtschaftswelt mitmischen, also wird alles monetarisiert, ökonomisiert im Sport. Es geht ja nur noch um das. Aber die Leute wehren sich dagegen. Und im Kleinen haben wir das schon gesehen. In der Schweizer National League, im Eishockey, wirklich im Kleinen, aber eben auch dort, im Maßstab stimmt es genau, wie der Fan hat sich gewehrt und Clubbossen haben müssen überlegen, was machen, oder? Und dann haben sie müssen auf die Bremse treten und haben gemerkt, oh. Und im Gegensatz zum Fußball ist tatsächlich so, Schweizer Hockey, die Fans, die brauchen, das ist die Kundschaft, die alles zahlt. Die haben nicht Fernsehverträge, wo sie irgendwie Milliarden einnehmen, sondern die haben überschaubare Beträge, die natürlich hilft. Aber das Publikum sind Fans und die Stadien müssen ausgelastet sein und voll sein. Und wenn nur 10% nicht kommen, dann merken sie das.
Ja, also definitiv. Dort es ist lustig, dass es so ein Vorbote war, eigentlich, was in der Schweiz passiert ist mit der Reaktion, wo man nachher zurückkrebsen musste, mindestens fürs Erste. Wir sind jetzt gespannt, wie das im Sommer weitergeht. Dann hat man ja dann angedeutet, dass es wieder, dass es eine Wiederaufnahme von der Diskussion soll geben. Lustigerweise hat ja mindestens bei den Super League-Plänen hat man ähnliche Ausreden gefunden. Man hat auch gefunden, die Kommunikation ist schlecht gewesen. Das hat man in der Schweiz bei den National League-Reformen auch behauptet. Das sei vor allem Kommunikationsproblem gewesen. Was recht lustig ist, wenn man dann da damit den Leuten eigentlich auch abspricht, überhaupt zu verstehen, um was es eigentlich geht. Das ist, ja, sehr von oben runter, den Kopf tätscheln und sagen, ja, wir erklären es dann noch einmal richtig. Das haben wir jetzt halt irgendwie verhauen. Ja, das ist ein bisschen bemühend. Was ich schwierig finde, aber jetzt, wenn wir die Krawalle in England anschauen, es sind Krawalle, oder? Also es ist nicht wirklich harmlos. Also es hat so etwas Aufstandmässiges. Und ich erkläre mir das schon auch damit, dass die Fans oder die Leute merken, dass tatsächlich die Fans in dieser Form faktisch nicht mehr braucht, oder? Also was du sagst, in der Schweiz braucht es, weil sie ein ökonomischer Faktor sind. In der Premier League braucht es sie nicht mehr. Also das hat man jetzt gesehen. In dem Jahr, wo man ohne Zuschauer gespielt hat, es ist traurig im Stadion, es ist eine scheiss Atmosphäre, es macht weniger Spass. Aber du wirst immer irgendjemanden finden, höchstwahrscheinlich, der kommt schauen und der in irgendeiner Form Stimmung macht. Sicher, ja, kann man darüber diskutieren, aber jetzt gerade in England ist es ja nicht so, dass die ganz grossen Stimmungskanonen zwingend noch in den Stadien sind. Du hast eine gewisse Schicht, hast sowieso, haben wir an dieser Stelle auch schon diskutiert, ist sowieso nicht mehr in der Lage, sich regelmässig Zutritt zu verschaffen. Ja, also finanziell. sich Billett zu leisten. Zutritt hat man sich jetzt verschafft. Und also ich bin gespannt, wie das weitergeht. Grundsätzlich, ich meine, die Diskussion ist latent immer rum gewesen. Jetzt hat man sich halt mal in den Vordergrund gedrängt. Ob es gescheit ist, dass es mit gewaltsamen Methoden passiert, ja, da bin ich nicht so sicher. Das finde ich nicht gescheit.
Nie gescheit, wenn man es mit Gewalt regeln muss.
Ich bin der Meinung, man muss irgendwo einen Weg finden. Und man muss aber auch dann irgendwo konsequent sein, weil bis jetzt es immer genug Anhänger gegeben, die nochmal einen Krott geschluckt haben und nochmal etwas geschluckt haben und gesagt haben, ja gut, mit Bauchweh, aber wir schauen gleich. Oder gehen gleich und kaufen das Trikot gleich. Und
am Schluss
hört es wahrscheinlich dann gleich dort auf. Also, ich bin jetzt gespannt, wie das, weil nur mit Gewalt, hat noch selten etwas funktioniert. Also,
ja, das ist es ja.
Irgendein Inhalt müsste dann schon kommen.
Das haben wir, glaube ich, auch schon angesprochen in dem Podcast, oder? Dass der Protest, der tatsächliche Protest, der fehlt. Und der darf sich nicht in Gewalt äußern, sondern der müsste dann kommen, dass tatsächlich niemand mehr schaut, niemand mehr Libli kauft und so weiter, niemand mehr Fernsehabos kauft. Und dann, das haben wir auch schon besprochen, das Ganze nicht übel, wenn man dem so sagen will. Das Problem hat dort angefangen, dass so viel Geld in den Sport gekommen ist, weil man mit Pay-TV in der Premier League angefangen hat. Die Clubs überschwemmen mit Geld, wenn die Fans die Macht noch haben und sie gehen nicht mehr schauen. Ich meine, wenn Man U spielt, dann erwartest du ein volles Stadion. Dann erwartest du Stimmung. Eine typisch englische Stimmung. Das gleiche gilt für Liverpool. Liverpool. Was sagt denn so?
Liverpool.
Das würde man
Solothurn. Solothurn, ja. Liverpool.
Eben. Die Stadien müssen voll sein. Das ist der Eindruck, den man will. Man will die Stimmung. Wenn du schaust, früher das Highbury von Arsenal, das war ein kleines Stadion, das zu tun hat. Mittlerweile Emirates, glaube ich, ein relativ neues Stadion, das ist hochmodern, ja, ist schön anzuschauen, aber die Romantik nie mehr von den alten Stadien. Gut, jetzt falle ich in die gleichen Spuren rein, mit Fans zum Teil, wo früher alles besser war und das ist meistens
einem
schlechten Gedächtnis geschuldet, das wissen wir. Müssen wir beide sehr gut. Nein, ich finde schon, die Macht von den Fans, die äußert sich jetzt. Und ich finde es auch gut, dass, eben, wenn wir nochmal auf das Schweizer Hockey zu reden kommen, die Schweizer Hockey-Clubs können sich das niemals leisten. Wenn man nur den SC Bern anschaut, die Kalkulationen, die der anstellt, mit der Gastro-Einnahme bei dem Spiel, die kalkulieren mit 16, weiß ich, wie viel im Schnitt, 1000 Leute. Und wenn plötzlich nur noch 12.000 kommen, dann kannst du das Modell gar nicht mehr finanzieren. Also, der Goodwill der Fans ist immer noch das Wichtigste bei uns. Und das Produkt hat funktioniert, das dürfen wir nicht vergessen. Das hat man auch mit Reformen einbringen, wo kein Mensch verstanden hat, warum muss man, und vor allem jetzt in dieser Zeit mit der Krise, wo noch so viel ungewiss ist, genau jetzt geht man Reformen durchboxen, gegen den Willen der Fans, gegen den Willen der Sponsoren. Da ist die Reaktion gekommen, wie im Fußball jetzt auch. Aha. Ja. Macht es doch.
Jetzt ist einfach die Frage, ja, also im Schweizer Sport ist sie definitiv da, international bin ich sehr zwiegespalten. Apropos SCB und Capitale V-Einschätzungen.
Ui.
Etwa 2 Stunden, nachdem wir aufgenommen haben, gefühlt, letzte Woche, hat SC Bern der Öffentlichkeit mitteilt, dass Florence Schelling ab sofort nicht mehr für den SCB arbeitet. Vor einem Jahr zur Sportchefin gemacht wurde. Grosses Ding war. Erste weibliche Sportchefin weltweit bei einem Profi-Eishockey-Club. Man hat dem SCB auf die Schulter geklopft. Der SCB hat sich selber auf die Schulter geklopft. International grosses Aufsehen. Das hat man sich gefallen. Dann Krise. Der ein oder andere Fehlentscheid in der sportlichen Leitung. Definitiv. Und jetzt, ein bisschen mehr als 12 Monate später, ist Florence Schelling weg. Und man hat erklärt, ja, sie hat zu wenig Erfahrung für das, was jetzt da Herausforderungen ansteht. Ich bin einigermaßen baff.
Ja, da muss man eigentlich sein, oder? Der Versuch, so eine Erklärung nachzuschieben, wo, und da erinnern sich die meisten daran, was man kommuniziert hat vor einem Jahr, das ist noch nicht so weit zurück. Da muss man baff sein. Also, das ist genau der Kern vom Pudel, sagen wir noch. Das Pudels Kern, oder? Jetzt hat sie ja ein Jahr mehr Erfahrung und jetzt wirft man davor, sie hat keine Erfahrung. Letzter, wo man sie geholt hat, ist noch kein Raffiner rum. Der Raffiner hätte sie jetzt auch. Und er mit Rat und Tat zur Seite stehen würde. Und gleich heisst, sie hat keine Erfahrung. Also da hat man keiner Sache hat man irgendeinen Gefallen getan. Der SC Bern hat sich in eine ganz blöde Ecke manövriert mit dem Entscheid damals und jetzt auch wieder. Es ist auch kein Zentimeter weiter, oder? Es ist jetzt im Gegenteil. Muss sich als gescheitert anschauen. Hat sicher auch dazu beigetragen, das muss man sagen, dass das nicht geklappt hat. Aber der SCB hat sie dort quasi schon instrumentalisiert in der Krise drin, so mehr modernen, fortschrittlichen Club, wo jetzt mit einer Frau als GM kommt und ihr eine Chance gibt. Nein, das haben sie nicht gemacht. Die Chance hat sie nicht gehabt.
Also offensichtlich nicht, weil wenn du die Arbeit von einem Sportchef nach einem Jahr bewerten willst, dann, also das kannst du machen, aber das kann eigentlich nicht mehr als ein Zwischenzeugnis sein. Sonst muss einer oder eine Kapital versagt haben, also irgendwo an der Grenze zum Kriminellen. Also, du musst dir eigentlich überlegen, also wenn nach einem Jahr zum Schluss kommst, ist die völlig falsche Person, dann musst du auch hinterfragen, wie du vor einem Jahr hast können zum Schluss kommen, dass das die richtige Person ist, weil so viel Gestaltungsmöglichkeit kurzfristig sowieso in einer Pandemie, wo dann noch ganz andere wirtschaftliche Zwänge herrschen als sonst sowieso schon, so viel Flexibilität hast du ja in einem Jahr gar nicht. Also Sportchef, Sportchefin ist dafür da, um mittel- bis langfristig planen und dem Trainer und der sportlichen Leitung unten drauf die Finger zu schauen, zu kontrollieren, dass das läuft. Jetzt kann man sagen, das hat sie nicht so gemacht, wie sie erzählt. Das kann ich nicht im Detail beurteilen. Man hört gewisse Sachen und ich glaube, auch Frau Schelling hat nicht behauptet, dass sie alles richtig gemacht hat. Aber also es wirft ein ganz schlechtes Licht auf die Leute, die den Entscheid getroffen haben, Florence Schelling in the first place anzustellen. Also namentlich der Marc Lüthi hat dort sich völlig verhoben.
Absolut. Ja, das ist absolut der einzig richtige Weg, den es gegeben hätte. Wäre gewesen, dass man Florence Schelling einstellt, solange noch ein anderer Sportchef dort ist und sagt, wir holen die, wir bilden die aus, wir bauen die auf, die hat 2-3 Jahre Zeit. Oder solange sie halt braucht, um sich dem Geschäft annähern. Und dann setzen wir sie als Sportchefin ein. Das wäre der richtige Weg gewesen. Aber das machst du ja auch nicht in so einer Krisensituation, sondern das machst du dann, wenn es gut läuft. Dann kannst du mit dieser Idee kommen und dann kannst du die Idee als langfristige, innovative Idee verkaufen. Aber dann musst du überzeugt sein, dass sie tatsächlich die richtige ist und dann das auch feststellen und entsprechend handeln und nicht einfach etwas sagen. Also nur schon das war vollkommen unglaubwürdig gewesen, dass man gesagt hat, sie sei die Beste für diese Position. Das kann sie ja gar nicht sein in dieser Lage, wo sie noch keine Erfahrung hat. Also auf dem Posten, du fährst ja nicht, als GM kannst du ja nicht beim allergrössten Club, den wir haben, anfangen, ohne jegliche Erfahrung, in einer Krisensituation, also müsstest du auch noch Krisenmanager sein, die Situation hatten wir letztes Jahr schon gehabt, nachdem das Playoff verpasst hat. Du hast gewusst, die Mannschaft muss erneuern. Für das brauchst du Erfahrung und Talent. Und Erfahrung hat sie sicher nicht gehabt. Also gewusst, ob sie Talent hat, für den Job zu machen, das hat man auch nicht gewusst. Das war ja noch nie gewesen. Also, da erwartest du, dass der Club einen holt oder eine holt, der irgendwo schon geschafft hat, der messbare Leistungen gebraucht hat. Was immer das auch bedeutet für einen GM. Eben, wenn, ab wann misst man die Leistung von einem Sportchef? Ab dem ersten Tag, wo er dort schafft, wird wahrscheinlich schwierig, weil er bei dem wahrscheinlich noch nichts gemacht hat für den Club. Also muss er zuerst mal die Möglichkeit haben, etwas zu gestalten. Also das ist wirklich eine total schräge Affäre.
Muss man sagen, oder? Also selbst wenn man zum Schluss kommt, es ist die beste Person. Es gibt an sich keinen Grund, an dieser Aussage zu zweifeln. Ich glaube, der Marc Lüthi erzählt normalerweise schon ungefähr das, was er denkt. Denn, also man muss sich fragen, wie man seine Meinung innerhalb von 12 Monaten derart abrupt kann ändern. Oder derart, ja, um 180 Grad offensichtlich. Also Sportchef, Sportchefin hat normalerweise Zeit verdient.
Ja,
es ist wahnsinnig banal.
Ja, es ist vorher auch keine Ausrede. Wir können sagen, wir haben uns täuscht in ihr. Dann musst du ja hinterfragen, ob die überhaupt Research gemacht hat. Das funktioniert ja, das auch nicht, oder? Du erwartest von einem Club beim SCB, dass er schon weiss, wer er einstellt. Also, wenn dann überrascht wird, wirst von gewissen, sag jetzt mal, Charakterzeugen, die jemand hat, oder Leistungen, die nicht rum sind, die gar nicht rum sein können, wenn der noch nie in dem Bereich geschafft hat. Also, das finde ich, das wären alles Ausreden, das geht ja gar nicht. Also, es ist bekannt gewesen, was Frau Schelling vorher gemacht hat. Und es ist auch bekannt gewesen, was sie nicht gemacht hat. Und wenn man sich ein bisschen umgelost hat und gefragt hat, es ist ja immerhin eine Person von öffentlichem Interesse gewesen, als Goalie von der Schweizer Nationalmannschaft, dann hat man auch herausgefunden, wie sie funktioniert und wie sie tickt. Da gibt es also wirklich keine Ausrede. Man hätte sagen, wir sind überrascht worden von der Leistung und vom Wesen von der Florence Schelling. Das sind ganz, ganz billige und unglaubwürdige Ausreden.
Dem ist nicht allzu viel beizufügen, würde ich sagen. Höchste Zeit für Endspurt.
Machen wir.
Endspurt.
Und zwar legen wir los mit schon wieder Eishockey. Die U18-Junioren spielen in Texas. Die U18-WM. Ausgeschieden 2-0, verloren gegen Finnland in der Nacht auf den Dienstag. Was machen wir jetzt aus dem?
Marcel Jenny, gratuliere für die Leistung. Ich glaube, die Mannschaft ist, ja, also wir hatten schon schwächere Jahrgänge gehabt, wir hatten aber auch schon bessere gehabt. Aber vor allem der Viertelfinale gegen Finnland haben wir schon gesehen, was mit einer gut organisierten Mannschaft möglich ist. Sie haben kaum etwas zulassen. Sie haben sich im Verlauf des Turniers auch wieder gesteigert, muss man sagen. Man darf nicht vergessen, das ist der Jahrgang, wo wir noch am schwächsten sind. Im internationalen Vergleich nachher wächst sich ein bisschen aus, weil wir dann auch wieder Förderung betreiben und so weiter. Dort haben wir Mühe. Also ein Kompliment an Marcel Jenny, da gibt es nichts zu bemängeln. Super League, also die richtige Super League, die funktioniert seit Jahren. Das ist unsere Schweizer Super League. Für den FC Vaduz, mein Lieblingsclub im Moment, wird die Luft leider langsam immer dünner. Niederlage. Könnt ihr den Abstieg oder mindestens das Barrage noch verhindern?
Ich glaube nicht. Nein, das Schlimme ist ja, sie tun mir wirklich ein bisschen leid, nachdem ich jetzt so gemein war bei Zunnen. Jetzt scheinen wirklich so ein bisschen die Luft auszugehen. Am Samstag geht es gegen FC Lugano. Das ist wahrscheinlich der Moment, wo man ja sich den Befreiungsschlag muss sichern. Lugano immer gegen FCZ verloren zuletzt. Ist jetzt auch nicht eine Mannschaft, die extrem gut im Strumpf ist, offensichtlich. Da muss man etwas holen. Nachher muss man noch gegen IB und Servet, zwei Clubs, die in einer anderen Dimension spielen. Und dann am Schluss gegen FCZ im möglicherweise Abstiegskracher. Jetzt scheint sich ja Zürich so ein bisschen distanziert zu haben. Ich glaube, es wird ganz, ganz schwierig für den FC Vaduz. Gerade wenn man jetzt sieht, wie man sich geschlagen hat. Ja, sich selber auch geschlagen hat, vor allem zum Teil gegen Luzern. Melodramatisch wird's in der Champions League, heute Abend, am Dienstag Abend. Wir können es trotzdem besprechen, auch wenn ihr das auch später hört. Der Neymar hat sich zum Krieger erklärt im Duell mit dem Pep Guardiola in Manchester City. Bist du, schlottert dir auch schon Knäuel so wie mir?
Ich musste lachen, als ich das gesehen habe. Also nicht ein martialischer Wort, ausgerechnet er, der wirklich nicht für das steht. Also, eben, wenn das ein Roy Keane gesagt hätte, früher, hätte ich wahrscheinlich gedacht, ja gut, muss ich nicht auf dem Platz stehen, aber der Neymar, unglaubwürdig und irgendwas stockt, auch lächerlich mit diesen Worten, soll bei seinen Sachen bleiben, der kann gut trippeln, aber mehr nicht. Das ist sicher nicht einer, der Mannschaft atmet mit seinem Einsatz. Das bestimmt nicht. In der NHL haben wir den Herr Wilson, der wieder mal durchgestartet ist, Tom Wilson von den Washington Capitals, bekannt schon für seine Untaten auf dem Eis. Manchmal überharte Checks, aber eben auch Aktionen, wo man sagen muss, kannst du nur mit dem Kopf schütteln, wie in dem Fall, oder?
Ja, also es ist einfach ein Halbschuh, man kann es nicht anders sagen. Auf gut Deutsch. Ich weiss nicht, ich habe die Bilder heute Morgen gesehen, wegen auf Twitter spürt es einem das ja dann rein, wenn man so das Handy anlässt, irgendwann nach dem Aufstehen, hat es also geschafft, zuerst im Pavel Buchnevich von den New York Rangers mehrfach gegen den Hinterkopf zu schlagen, nachdem er schon am Boden gelegen ist, und dann hat er noch den Artemi Panarin, einer von den grossen Stars, einer von der NHL, der Russ, ohne Helm versucht, hat man noch das Bein gestellt und hat man versucht, mehr oder weniger ungespitzt ins Eisfeld zu rammen. Also absurde Szene, wirklich. Haben wir, glaube ich, das letzte Mal in den 70er, 80er Jahren halbwegs toleriert, so etwas auf dem Eisfeld. Also Hirn amputiert, anders kann man es nicht sagen. Muss nicht sein. Wahrscheinlich zieht man ihn jetzt aus dem Verkehr, hoffentlich für länger. Für Capitals logischerweise schlecht. Aber eigentlich sind sie sich schon gewöhnt. Du hast es vorhin rausgeschrieben, 30 Match ist schon suspendiert gewesen. Er hat bis jetzt schon 1,291 Millionen US-Dollar Buß sozusagen. Also suspendiert ist er worden, muss dann auf sein Salär verzichten. Ja, also 1,3 Millionen sind ihm fast schon durch die Lappen gegangen. Da kommen jetzt noch ein paar dazu. Ja, das ist okay so. Können wir nur gut heissen. Schweizer Cup ist auch noch. Am Mittwoch oben. Ein Klassiker-Duell, Servette oder St. Gallen, wer schafft es in die Cup-Finale?
Servette, ganz klar.
Wieso?
Weil ich zwei Jahre in Genf gewohnt habe und Genf eine wunderbare Stadt ist und ich bin noch keine Minute in meinem Leben in St. Gallen gewesen.
Ich war schon viel in St. Gallen, gewesen, ja, also ein Sandkastenfreund, der in St. Gallen aufgewachsen ist, hat darum eigentlich ganz gute Erinnerungen an St. Gallen und würde sagen, ja, die haben jetzt Kurven bekommen, der FC St. Gallen. Es ist der Moment, wo der Glücksbettim wieder zum Glücksbettim wird und der FCSG in die Cup-Finale schiesst.
Werden wir sehen, wie wir auf nächste Woche. Machen wir das mal.
Machen wir das.
Wir haben auch schon Sachen nicht
aufgelöst. Aber das mal schon.
Das mal bleibt es nicht beim leeren Versprechen. Das mal machen wir es.
Also vielleicht.
Ja.
Vielleicht haben wir das auch vergessen bis nächste Woche.
Das kann sein.
Aber hoffentlich unsere Hörer auch.
Wir sind natürlich nicht ohne Fehler und ohne Makel. Gut, das weiß man ja. Das ist ja die Bedingung.
Das gehört man eigentlich relativ zügig, wenn man uns zulässt.
Ja. Wir bedanken uns sehr herzlich fürs Zuhören und hoffen auf zahlreiche Abonnements und wie heisst das, Folgschaften, falls man folgt jemandem. Nein, folgen, nicht zuhören.
Folgen, abonnieren, ja. Zuhören, weiterempfehlen.
Macht Spass.
Erstgeborene nach uns taufen.
Eben nicht.
So Sachen.
Gut, Emanuel geht noch.
Das ist irgendwie Emanuel ist eigentlich schön. Aber habe ich gelernt lieben.
Mir hat es einen Hundenamen aufs Auge gedruckt. Ohne sich auch nur eine hundertstel Sekunde zu überlegen, was mit einem Dino passiert in einer Kindergarten oder in einer Primarschule. Also, dass man da das eigene Kind quasi dazu erzieht, sich früher schon mit den Füßen gegen alles zu wehren. Das hat man vergessen. Das ist man nachher eine Stunde gewesen. Was? Schon wieder. Also, bitte.
Gut.
Man kann da schon.
Emanuel ist natürlich als Kind auch, du bist schon ein bisschen anders als der normale Manuel, was es gibt, oder? Also, man hat auch das Gefühl, oh, prätentiös. Man hat sich dann schon, ja, man hat den Akademiker schon ein bisschen rausgehängt. Ja, einen Moment braucht, bis ich hätte eigentlich als Kind gerne irgendwie Patrick oder so geheissen, irgendetwas. Ganz normal.
Wo keine Angriffsfläche bietet, oder? Also eben sicher nicht ja, Hunde genau. Wie Dino. Also es ist verrückt.
Ja, kenne aber kein Hund, der Dino heisst.
Ich kenne viele Hunde, die Dino heissen.
Stegosaurier.
Ich habe letztens das Buch von unserem Nazi-Coach Patrick Fischer angeschaut, das ich freundlicherweise zugeschickt gekriegt habe. Dort hat es ein Familienfoto drin und was sehe ich dort? Ein Pudel. Und wie heisst der Pudel? Dino.
Der Köter.
Die Höhle
heisst Dino.
Ein Pudel, stell dir vor, das ist ja nicht ein Hund, das ist kein normaler Hund, das ist entweder eine Kreuzung zwischen einem schon mehrfach gekreuzt, ein Schaf oder ein Hund.
Ja, es ist einfach die Tier geworden in der Urwelle. Und es, ja, das ist eigentlich schade. Aber wieso? Also da ist der Patrick Fischer mit einem Pudel aufgewachsen, in dem Fall.
Ja.
Das muss man sich merken.
Pudel, der Dino geheißen hat.
Ja, apropos Hund, im Tanner Richard, um Klammern zuzumachen, im Servicecenter, sein Hund heisst Rappi, habe ich festgestellt kürzlich. Hat mich gefreut, wenn Serve gegen Rappi gespielt hat im Finale.
Ja,
ist Rappi hat es ein bisschen dabei.
Hat leider nicht geklappt. Unser Ex-Mitarbeiter Hans-Peter Hildbrandt, sein Hund heisst Nedo, und zwar nach dem Václav Nedomanski, ehemaliger tschechischer Weltklasse-Spieler. Und dann haben wir letztens mit ihm geschwätzt, er war im Auto und hat gesagt, jetzt fahre ich gerne mit dem Nedo. Ich fahre gerade mit dem Nedo auf Sitten. Und dann habe ich gesagt, was, der Nedomanski ist bei dir? Ja, hofft er. Eigentlich hin, aber.
Hervorragend.
Haben vergessen, dass der Hund Nedo heisst.
Hans-Peter Hildbrandt. Bester Mann.
Unbedingt.
Wir vermissen ein bisschen.
Also gut.
Dann sollte man ihm regelmässig ins Wallis anrufen. Also, jetzt ist fertig.
Jetzt ist fertig.
Sonst wird das nie mehr etwas. Auf Wiederhören,
merci. Auf Wiederhören, merci.
Ade.